Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 214. Episode des Schachgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Michael Busse und hier gibt es Schach zum Anhören. Ach so, und jetzt habe ich schon einen kleinen Fehler gemacht. Der Podcast heißt ja jetzt Schachgeflüster bei Chess Tigers. Ja, ich komme gerade von Karlsruhe zurück, beziehungsweise das war gestern, wo ich beim Kränke Chess Turnier ein bisschen bei der Berichterstattung in den sozialen Medien geholfen habe. Das war ein tolles Turnier. Viele von euch werden bestimmt auch da gewesen sein. Über 2500 Teilnehmer. Und ja, wir hoffen, dass es im Jahr 2025 auch weitergeht, beziehungsweise wieder ein solches Turnier gibt. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es hat gewonnen Magnus Carlsen im Kränke Chess Classic. Das war also ein Turnier mit 6 Spitzenspielern, darunter auch Vincent Keimer. Keimer ist am Ende auf dem 4. Platz gelandet. Und dann gab es ein großes A-Open, bei dem Hans Niemann gewonnen hat, aus den USA. Ihr kennt den Namen sicherlich alle von dem, darf ich das Wort aussprechen? Ja, ich glaube schon, von dem Analperlen-Skandal oder dem vermeintlichen. Und dann gab es noch ein B-Open mit über 1000 Teilnehmern und ein C-Open. Und ja, war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Aber das nächste großartige Turnier steht schon bevor, und zwar das Kandidatenturnier. Und deswegen möchte ich hier eine kleine Vorschau machen. Und ja, heute aus meiner Sicht, wo ich das aufnehme, ist Mittwoch, der 3. April abends. Und heute war laut FIDE-Webseite der Media Day, die Opening Ceremony und das Technical Meeting. Also alles, was eben so im Vorfeld eines so großen Turnieres stattzufinden hat an Medien und an organisatorischen Geschichten. Die Webseite, wo man weitere Informationen findet, lautet übrigens candidates2024.fide.com. Ja, und morgen, also Donnerstag, der 4. April, geht es dann los um 14.30 Uhr kanadische Zeit. Das ist jetzt nach der neuen Sommerzeit 6 Stunden zurück. Sprich, nach deutscher Zeit werden die Spiele, und das gilt auch für die folgenden Tage, um 20.30 Uhr beginnen. Das bedeutet, ja, man kann die ersten Züge noch gut verfolgen. Danach kann es natürlich sich ein bisschen ziehen. Also man muss schon Geduld mitbringen oder eine kleine Nachteule sein. Ja, interessant ist auch, dass Jan Gustafsson vor Ort sein wird, der Bundestrainer, der früher ja Sekundant von Magnus Carlsen war. Und es wird spekuliert, dass er Sekundant eines Teilnehmers sein könnte. Er hat ja schon eine Sekundantentätigkeit bei Anish Giri übernommen, beim Tata Steel Turnier in den Niederlanden. Der nimmt allerdings nicht teil. Das heißt, es müsste dann ein neuer Job sozusagen für Jan Gustafsson sein. Und ja, aber das wird ja meistens erst hinterher verkündet. Ja, worum geht es überhaupt beim Kandidatenturnier? Es werden die Herausforderer gesucht für die jeweils amtierenden Weltmeister. Bei den Männern ist es der Chinese Ding Li Ren, der auch in Karlsruhe mitgespielt hat, allerdings ja ziemlich außer Form ist. Er hat den 5. Platz von 6 belegt. Gerade gegen Schluss hat er dann wieder gute Spiele gezeigt, aber davor war das nicht so der alte Ding Li Ren. Sehr viel remisiert oder verloren. Und ja, man muss sehen, wie er dann Ende des Jahres, wenn tatsächlich die Weltmeisterschaft ausgespielt wird, wie er dann da abschneidet, ob er sich bis dahin wieder ein bisschen gefangen hat. Aber sein Herausforderer wird gesucht und bei den Frauen ist es ebenfalls eine Chinesin, nämlich Zhu Wenjun. Sie ist ja nicht die beste Spielerin der Welt, das ist immer noch Hu Yifan, aber die hat sich ja vom Schach ja zurückgezogen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber spielt keine Turniere mehr mit. Und Zhu Wenjun ist also die amtierende Weltmeisterin und ihre Herausforderin wird gesucht, denn zum ersten Mal wird ein Kandidatenturnier der Männer und der Frauen, oder man muss ja sagen des Opens und der Frauen, aber es spielen ja nur Männer mit, zur gleichen Zeit am gleichen Ort ausgetragen. Und zwar ist der Ort die kanadische Stadt Toronto, die größte Stadt Kanadas mit knapp 3 Millionen Einwohnern, allerdings nicht die Hauptstadt, das ist Ottawa. Und der genaue Ort wird sein, die Great Hall. Das ist ein historisches Gebäude, ein sehr, sehr schönes Gebäude im viktorianischen Baustil. Und es gibt auch noch Tickets. Also wer von euch kurz entschlossen noch nach Kanada fliegen will, ich hatte mal einen kleinen Blogartikel über das Turnier geschrieben. Da habe ich noch $49 pro Tag geschrieben. Inzwischen sind es $64 pro Tag. Ja, also wer da noch Interesse hat, der findet da Tickets oder auch VIP-Tickets. Genau. Und die Spieler werden in diesem One Hotel untergebracht, ja, die auch als Sponsor fungieren, das oder einer der Sponsoren des Turniers. Ja, bis zuletzt war es ja noch unklar, ob das überhaupt in Toronto stattfinden kann, weil viele Spieler und auch Offizielle keine Visa erhalten haben. Das ist aber offenbar nun geregelt und alle, oder zumindest weiß ich von keinem, der nicht einreisen darf. Kanada als Schachlocation war zuletzt, ja, ist schon eine Weile her, 1988 auf der großen Bühne präsent. Da war die Blitzschach-Weltmeisterschaft in St. John. Und ansonsten kennt man Kanada einmal von den Chess Bras, das sind so Schachstreamer mit einem YouTube-Kanal. Die werden auch das Turnier natürlich kommentieren in irgendeiner Art und Weise. Und dann gibt es auch noch so einen Schachpub, Madison Avenue Pub heißt das, in dem jeden Mittwochabend Schach gespielt wird. Ja, das Reglement, das wird so sein, dass die 8 Spieler bzw. Spielerinnen eben nach dem Prinzip jeder gegen jeden zweirundig antreten. Also jeder Spieler hat 2x7, also 14 Partien zu absolvieren. Und bei Gleichstand gibt es dann einen Tiebreak. Zu dem Tiebreak komme ich gleich. Erst nochmal zur Zeitkontrolle. Die beträgt bei den Männern 120 Minuten für die ersten 40 Züge und dann 30 Minuten für den Rest der Partie. Und dann nochmal ab Zug 41 ein Inkrement von 30 Sekunden. Das bedeutet eben, dass man, ja, wenn man am Ende keine Zeit mehr hat, dann doch immerhin noch 30 Sekunden Zeit für einen Zug hat. Aber das ist dann natürlich sehr knapp bemessen. Die Damen spielen eine abweichende Bedenkzeit. Ich weiß nicht, warum das gemacht wurde, dass man sagt, die spielen kürzer. Da ist es nämlich so, dass die 90 Minuten für die ersten 40 Züge spielen und ebenfalls dann 30 Minuten für den Rest der Partie. Das Inkrement beginnt aber schon bei Zug 1 mit 30 Sekunden pro Zug. Das heißt, wenn man das umrechnet, dann ist es quasi wie bei den Männern, statt 120 Minuten sind es dann bei den Damen 110 Minuten, wenn ich das jetzt nicht falsch gerechnet habe. Genau, 40 Züge mal 30 Sekunden ergibt 20 Minuten. Also ja, die Frauen spielen minimal kürzer. Wie lauten die Tiebreak-Regeln? Im Falle eines Gleichstandes nach 14 Runden gibt es einen dreistufigen Tiebreak, also sehr kompliziert. Die erste Stufe ist, Schnellschachpartien, 15 plus 10, 2 Stück, beziehungsweise, ja, es wird dann, werden 2 Stück sein, wenn es einen Gleichstand von 2 Spielern gibt, wenn es einen Gleichstand von mehreren Spielern gibt, dann wird ein Schnellschachturnier ausgetragen, 15 plus 10, beziehungsweise die Regeln sagen dann noch, wenn es einen Gleichstand von 7 oder 8 Spielern gibt, was ja fast undenkbar ist, dann ist es ein Schnellschachturnier 10 plus 5. Also was meine ich mit 15 plus 10? Es werden eben 15 Minuten gespielt und dann 10 Sekunden Inkrement pro Zug. Wenn es nach dieser ersten Stufe noch einen Gleichstand gibt, immer noch, dann kommt die Stufe 2 mit Schnellschachpartien 3 plus 2. Und wenn es da immer noch einen Gleichstand geben sollte, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, also wahrscheinlich gegen 0, dann gibt es eine dritte Stufe und zwar mit einer K.O.-Partie. 3 plus 2 und die Farben dann werden dann gelost. Das heißt, es gibt kein Armageddon. Ja, die große Frage ist natürlich, warum nimmt Magnus Carlsen nicht teil? Er hat ja bereits auf die Verteidigung seines WM-Titels verzichtet und daher ist es auch nicht überraschend, dass er auch beim Kandidatenturnier nicht teilnimmt. Es ist halt so, dass Carlsen bevorzugt Partien mit kürzerer Zeitkontrolle spielt, Blitzschach oder Schnellschach oder ja, so eine Mischung aus Schnellschach und klassischem Schach, so wie jetzt in Karlsruhe. Da war die Bedenkzeit 45 plus 10. Oder er spielt dann eben Chess 960, so wie bei diesem Freestyle-Chess-Turnier in Weißenhaus. aber er hat gesagt, dass er gar nicht weiß, ob er überhaupt nochmal klassische Partien spielen will. Ja, über die Gründe ist viel gesprochen worden. Zu hohe Remislastigkeit, zu hoher Aufwand für Eröffnungsvorbereitung und so weiter. Aber alle anderen im Prinzip nehmen teil. Wer halt fehlt, ist der Usbeke Abdusatorov, der es, obwohl er jetzt Nummer 4 der Weltrangliste ist, leider durch dieses Reglement nicht geschafft hat, sich zu qualifizieren. Aber alle anderen großen Spieler sind eigentlich dabei. Dann kommen wir schon zu den Favoriten. Bei den Männern dürfte das Fabiano Caruana sein, der ja auch schon mal eine WM gespielt hat gegen Magnus Carlsen und ganz knapp gescheitert ist und ja einfach der stabilste Spieler ist vermutlich. Und er gilt ja als jemand, der sehr, sehr gut kalkulieren kann und auch sich sehr professionell vorbereitet. Und man hat auch gehört, dass er ja im Trainingslager ist und das wirklich sehr ernst nimmt. Dicht dahinter dürfte dann möglicherweise Jan Nepomniachtchi kommen, der immerhin die letzten beiden Kandidatenturniere gewonnen hat. Also das ist Faktor Erfahrung, würde ich mal sagen. Und zu wissen, dass man es eben schon mal gewonnen hat, das gibt ja auch Auftrieb. Und Hikaru Nakamura dürfte auch noch zu den Favoriten gehören. Und alles drei ja ältere Spieler, zumindest verglichen mit den anderen. Und auch der Magnus Carlsen hat gesagt, dass er glaubt, dass die älteren Spieler einen kleinen Vorteil haben, eben in Sachen Erfahrung. Bei den Frauen liegt das Feld auch eng beieinander. Nach der Weltranglistenposition dürfte es so sein, dass Alexandra Goryatschkina und die Chinesin Lei Tingji vielleicht als leichte Favoriten gelten. Zum Preisgeld. Das Gesamtpreisgeld bei den Männern beträgt 500.000 Euro. Und der erste Platz bekommt 48.000 Euro, der zweite 36, der dritte 24. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob das 500.000 Euro in Summe ergibt. Dann bleibt ja rechnerisch noch was übrig und das wird wohl so verteilt, dass jeder halbe erzielte Punkt eine zusätzliche variable Komponente von 3.500 Euro ergibt. Und bei den Frauen ist es überall die Hälfte, also der Gesamtpreisfonds beträgt 250.000 Euro. Auch da kann man natürlich fragen, ob das so in Ordnung ist oder nicht, aber so ist das geregelt. Verantwortlich für die Durchführung ist natürlich der Weltschachverband FIDE. Und es gibt einen Hauptschiedsrichter aus Kanada namens Aris Margitis. Die zweite Schiedsrichterin kommt aus Costa Rica. Das ist eine Frau Carolina Solis Munoz. Und dann gibt es noch, falls es nötig werden sollte, einen Berufungsausschuss. Also falls es irgendwie Streit gibt. Und da ist Emil Sutowski, der CEO der FIDE, der Vorsitzende. Und es wurden auch schon die ersten Paarungen ausgelost, die am 4. April stattfinden. Beim Open wird Fabiano Caruana gegen Hikaru Nakamura antreten, also gleich ein Favoritenduell. Auch nicht ganz überraschend, denn die Spieler aus den gleichen Ländern, in dem Fall USA, werden natürlich in den ersten Runden gegeneinander gelost, um Partieabsprachen, Remisabsprachen zu vermeiden. Dann spielt Nijat Abbasov oder Abbasov, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, gegen Jan Nepomniachtchi. Alireza Firuja wird gegen Pragnananda spielen. Und dann gibt es noch ein indisches Duell zwischen Gukesh und Vidit. Bei den Frauen gibt es ein Duell zwischen Goryatschkina und Katerina Lagno. Dann spielt Anna Musichuk gegen Nurgul Salimova. Dann ein chinesisches Duell mit Lei Tingji und Tan Zhongji. Und ein indisches Duell mit Vaishali Ramesh Babu gegen Hampi Koneru. Ja, wie wurde es ermittelt? Es gab eben, wie gesagt, die Festlegung mit den länderinternen Duellen und dann gab es eine Ziehung und die gibt es auch auf Video zu sehen. Der Zeitplan, den hatte ich schon gesagt. Es gibt dann aber eben auch noch Ruhetage, und zwar am 8., 12., 16. und 19. April. Und die Finalrunde findet dann am 21. April statt, also Runde 14. Und falls es eben zu Tiebreaks kommt, dann wird das am 22. April stattfinden. Und da ist dann auch die Schlusszeremonie geplant. Ja, übertragen wird das Turnier auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal der FIDE. Und als Kommentatoren sind benannt worden Vishy Anand und Irina Crush, also ein hochkarätiges Kommentatoren-Duo, würde ich sagen. Und auch chess.com hat heute seine Kommentatoren bekannt gegeben. Und zwar wird es sein Judith Polgar, also auch sehr hochkarätig, und David Howell, der immer schon diese, ja, im norwegischen Fernsehen und diese Champions Chess Tour übertragen hat, also auch ein Kommentator, den ich sehr, sehr mag, und Robert Hess noch. Ja, und ich weiß nicht, ob es dann bei Lead Chess noch die Möglichkeit gibt, die haben ja ihre Übertragungsplattform so ein bisschen neu gestaltet, aber ich glaube, eigene Kommentatoren haben die nicht. Möglicherweise oder vermutlich wird auch Chessbase India das Turnier begleiten, da ja immerhin 5 Teilnehmer aus Indien kommen. Genau, und dann bleiben eigentlich nur noch die Infos über die Teilnehmer übrig, nochmal im Einzelnen und wie sie sich qualifiziert haben. Also da haben wir einmal Jan Nepomniachtchi, der eben unter neutraler Flagge spielen wird. Er hat sich qualifiziert dadurch, dass er eben bei der letzten Schachweltmeisterschaft in Astana in Kasachstan gegen Dingli Ren verloren hat. Und ja, wie gesagt, er ist schon zweifacher Gewinner des Kandidatenturniers, also man sollte ihn auf jeden Fall auf der Liste haben. Dann kommt Ramesh Babu Pragnanandar aus Indien. Er hat sich qualifiziert als Zweiter des World Cup 2023. Er ist ein aufstrebender Spieler. Und interessanterweise ist er der Bruder von Vaishali Ramesh Babu, die im Frauenturnier teilnimmt. Also das wäre schon eine kleine Sensation, wenn die beiden Geschwister hier das Turnier gewinnen würden. Vermutlich wird das nicht der Fall sein. Aber man wird sehen, wie weit es Pragnanandar schafft. Dann Fabiano Caruana hatte ich schon erwähnt als Favoriten. Er hat sich qualifiziert als Dritter des World Cup 2023 und hat das Kandidatenturnier 2018 in Berlin gewonnen und danach, wie gesagt, ganz knapp gegen Magnus Carlsen die WM verloren. Dann Niyat Abbasov aus Aserbaidschan, qualifiziert als Vierter des World Cup 2023, erhält den Platz im Kandidatenturnier dadurch, dass Magnus Carlsen verzichtet hat, der bei diesem World Cup vor ihm gelandet ist. Wer hat ihn eigentlich gewonnen? Den hat Carlsen gewonnen und 3 Plätze waren frei oder waren vorgesehen fürs Kandidatenturnier und Abbasov hat dann als Vierter den Platz bekommen. Er gilt als absoluter Außenseiter, weil er wirklich vom Rating her abfällt gegenüber den anderen. Dann kommt Vidit Santosh Gujarati aus Indien, hat das FIDE Grand Swiss 2023 gewonnen und sich dadurch qualifiziert. Ja, er hat so einen kleinen Höhenflug in den letzten Monaten erlebt. Ihn hatte man nicht unbedingt auf dem Schirm. Und er ist langjähriges Mitglied des indischen Olympiakaders, aber war nie so ganz oben in der Weltspitze. Und Hikaru Nakamura hat sich als Zweiter des FIDE Grand Swiss 2023 qualifiziert. Sich selber bezeichnet er ja als hauptberuflichen Schachstreamer und er gilt auch als Spezialist für schnelle Zeitkontrollen. Aber er ist auch bei der klassischen Partie sehr, sehr stark, hat jetzt neulich Bundesliga gespielt, auch für Firnheim und da ein Remis gegen Vishy Anand geholt. Und er kann ohne Druck spielen, wobei ich auch immer ein kleines Fragezeichen dran mache, wenn er sagt, er ist Schachstreamer und er hat keine Ziele mehr im Schach. Also so ganz egal wird es ihm sicherlich auch nicht sein, wenn er eine Chance bekommt, um die Weltmeisterschaft zu spielen. Und dann möglicherweise gegen Dingli Ren wäre er sicherlich auch der Favorit. Ich glaube, das nimmt er schon ernst. Und dann haben wir noch 2 Spieler. Der eine ist Alireza Firouzja aus Frankreich. In letzter Minute hat er sich qualifiziert über die Wertungszahl. Er ist spielerisch sicherlich einer derjenigen, die man ganz oben auf dem Zettel haben muss. Er war auch bereits Weltranglisten-Zweiter. Aber bei ihm ist halt auch die Frage, wie ernst nimmt er das? Es war zu lesen, dass er irgendwelche Versuche in der Modebranche unternimmt. Und beim letzten Kandidatenturnier war es eben so, dass er nachts Bullet-Partien gespielt hat und dann am nächsten Tag übermüdet war. Und da ist ja eben die Frage, wie ernst er das dieses Jahr nimmt. Das war 2022 in Madrid. Und dann haben wir noch als letzten Gukesh Domaraju oder so aus Indien. Und er hatte sich qualifiziert als Gewinner des FIDE Circuit, also so eine Turnierserie der FIDE. Und er ist der jüngste Spieler, der je ein Rating von über 2750 erreicht hat. Also auch ein Spieler aus der indischen Talentschmiede. Bei den Frauen haben wir Lei Tingji aus China, die qualifiziert ist als Unterlegene der Schach-WM. Also sie hat schon eine WM gespielt. Sie hatte ja das Kandidatenturnier zuvor gewonnen und ja, ist eben dadurch jetzt nochmal qualifiziert. Dann Katerina Lagno, qualifiziert als erste des FIDE Women's Grand Prix. Und sie hat schon auch eine Weltmeisterschaft gespielt, und zwar 2018. Die wurde im K.O.-Modus ausgetragen und da unterlag sie dann der Weltmeisterin Zhu Wenjun im Tiebreak. Dann haben wir Alexandra Gorjatschkina, qualifiziert als zweite des FIDE Women's Grand Prix, und die hat schon auch mal das Kandidatenturnier gewonnen, und 2019 war das. Dann Nurgiol Salimova aus Bulgarien, vielleicht eine kleine Überraschung, dass sie dabei ist. Sie wurde 2023 Europameisterin und hat sich als Zweite des World Cup qualifiziert. Anna Musichuk aus der Ukraine, qualifiziert als Dritte des World Cup, war schon Vize-Weltmeisterin 2017, und ihre Schwester Maria, die war schon Weltmeisterin. Dann ist dabei Vaishali Ramesh Babu, die hatte ich vorher schon erwähnt, also die Schwester von Pragnananda. Und sie hat das FIDE Grand Swiss 2023 gewonnen und sich dadurch qualifiziert. Und dann haben wir noch Tan Zhongji aus China, qualifiziert als Zweite des FIDE Grand Swiss. Und die war schon Weltmeisterin 2017, 2018. Also auch eine erfahrene Spielerin. Und noch erfahrener ist Hampi Konero aus Indien. Die hat sich über das Rating qualifiziert. Und nach Judith Polgar ist sie diejenige, die Frau, die das höchste Rating der Geschichte hat. Ich glaube, knapp über 2600 hat sie schon mal gehabt. Also die zweitstärkste Frau der Geschichte, wenn man so möchte. Ja, das war die Vorschau auf die wesentlichen Fakten und mit einer kleinen Kurzvorstellung der Spieler und Spielerinnen. Und dann würde ich sagen, ja, genießt es. 20.30 Uhr jeweils fängt es an. Es wird auch sicherlich Zusammenfassungen geben von The Big Greek, nehme ich mal an. Vielleicht auch von Niklas Huschenbeet wieder. Das waren so diejenigen, die in den letzten Jahren immer Zusammenfassungen gemacht haben. Also, ja, wünsche ich euch viel Spaß dabei und sage bis zum nächsten Mal, euer Michael. Ach so, und eins fehlt noch, wer mich unterstützen möchte, der kann zum Beispiel den Schachbooster erwerben, mein Buch. Am besten erhältlich, genau wie andere Schachmaterialien auch beim Chess Tigers Shop. Oder ihr könnt einfach mal schachtermine.com besuchen, den Schachkalender. Oder ihr spendet einfach auf patreon.com/schachgeflüster oder auf paypal.me/schachgeflüster. Oder ihr geht einfach mal bei schachgeflüster.de vorbei. Oder was könnt ihr denn noch machen? Ach ja, bei der Schachakademie Chessamy könnt ihr Kurse für 10% Rabatt erwerben mit dem Code Schachgeflüster10. Ja, das waren so, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Und dann gibt's noch einen kleinen Aufruf, der lautet: Zeig mir deine beste Partie. Denn viele Leute haben ja eine Lieblingspartie von sich selbst. Und ihr könnt die, wenn ihr die kommentiert, mir zusenden als Videodatei, am besten im MP4-Format, oder mir den Link schicken, wo ich die Datei finde. Und dann werde ich dieses Video, wenn es den Anforderungen genügt, also keine Beleidigungen drin sind oder sonstiges, werde ich dann auf dem YouTube-Kanal von Schachgeflüster bei Chess Tigers hochladen. Also sucht eure schönste Notation raus mit eurer gelungensten Partie, kommentiert die Partie, zeigt sie per Video. Aufnehmen könnt ihr das zum Beispiel mit der Software OBS Studio. und schickt es mir zu und lasst das dann veröffentlichen. Das würde mich sehr freuen.
A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.